Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Blackbox. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch dabei. Nämlich haben wir heute die erste Folge, bei deren Fall wir bei der Verhandlung persönlich anwesend waren.
Ja, Maxi und ich saßen tatsächlich in dem Gerichtssaal, in dem der heutige Fall verhandelt wurde. Wir saßen dabei, als die Angeklagten auf der Anklagebank saßen. Wir waren dabei, als der psychiatrische Sachverständige seine Einschätzung veröffentlicht, publiziert, dargestellt hat. Wir waren dabei, als Zeugen verhört wurden. Und wir haben natürlich fleißig mitgeschrieben und unsere Eindrücke festgehalten, um in dieser heutigen Folge all diese Dinge mit euch teilen zu können.
Bevor wir jetzt allerdings mit diesem Fall starten, auf den ihr bestimmt genauso gespannt seid wie wir, haben wir wie jedes Mal jetzt ja unsere neue Rubrik dabei. Und zwar haben wir mal wieder eine Nachricht, diesmal eine E-Mail von einem von euch dabei, die wir gerne mit euch anderen teilen möchten.
In der E-Mail geht es um eine unserer letzten Folgen, die wir veröffentlicht haben, nämlich den Fall rund um Tennessee Eisenberg. Diejenigen von euch, die sich vielleicht nicht mehr ganz genau daran erinnern, bei dem Fall von Tennessee Eisenberg ging es in erster Linie darum, dass ein Mann zu Tode gekommen ist aufgrund von Schüssen durch die Polizei. Und im Nachhinein gab es eine sehr, sehr große Diskussion darüber, ob diese Schüsse gerechtfertigt waren, was in diesem Gebäude überhaupt abgelaufen ist und warum Tennessee Eisenberg überhaupt ein Messer in der Hand hatte, potenziell gefährlich war. Und natürlich, ihr seid bei Blackbox, was genau die psychologischen Hintergründe waren davon, dass Tennessee Eisenberg sich so verhalten hat und wie dieser Einsatz und dieser Fall insgesamt zu betrachten sind. Und zu diesem Fall haben uns tatsächlich mehrere von euch geschrieben. Man hört in der Folge auch, dass wir diesen Fall schon vor einiger Zeit veröffentlicht haben, damals noch auf unserem Patreon-Account. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir immer wieder Nachrichten bekommen von Polizeibeamten, aber auch anderen Personen im Justizsystem, die uns gebeten haben, dass wir uns mit diesem Fall mal auseinandersetzen. Und auch dieses Mal, nachdem wir den Fall jetzt komplett veröffentlicht haben, gab es wieder Rückmeldungen von euch, die wir total wertvoll finden. Und für die heutige Folge haben wir eine bzw. anderthalb Rückmeldungen mitgebracht, weil wir gerne auch eine andere Seite beleuchten möchten, die wir so in dem Fall gar nicht dargestellt haben. Die Person, die uns die E-Mail geschrieben hat, ist nämlich selber Polizeibeamter und er sagt, er hat das Ganze damals auch verfolgt und hat selber auch ähnlich gelagerte Einsätze gehabt. Unter anderem einen Einsatz in der geschlossenen psychiatrischen Station eines Krankenhauses. Und er wollte uns mit der E-Mail noch die andere Seite, also Einblicke aus seiner Perspektive geben. Und die würde ich gerne mit euch zusammengefasst, weil die E-Mail sehr lang war, einmal teilen. Er sagt, als Polizist wird man alarmiert und fährt, ohne dass man genau weiß, worum es eigentlich geht, erstmal zu einem solchen Sachverhalt. Häufig weiß man nicht, was genau vor Ort passiert. Man kann vor Ort nicht direkt einschätzen, wie die Person sich verhalten wird, was genau eigentlich die Situation ist. Und auch die Informationen, die der Polizei mitgegeben werden, beschreibt er als sehr dürftig in vielen Fällen. Er sagt, in einem Fall wie Tennessee Eisenberg würde man normalerweise die Situation versuchen, statisch zu halten, also dass möglichst nichts passiert, um dann eventuell später ein SEK, also ein Sondereinsatzkommando, zum Einsatz zu bringen, weil die ein viel breiteres Portfolio an Einsatzmitteln haben. Wenn aber zum Beispiel die Situation vorliegt, dass sich eventuell andere Personen in der Gefahrensituation befinden, dann hat die Polizei nicht mehr die Möglichkeit, auf ein SEK zu warten und muss natürlich zum Schutz der Personen, die noch anwesend sind, in die Wohnung gehen. Und er selber sagt auch, dass in solchen Fällen keine Psychologen oder Psychiater weder bei der Polizei noch beim Rettungsdienst vor Ort sind, weil das gar nicht vorgesehen ist. Und die einzigen Personen, die sie haben, sind sogenannte Verhandlungssprecher, die besonders geschult sind, in der Regel aber erst mit dem SEK kommen. Und was ich persönlich ganz spannend fand, war, dass er dann beschreibt, dass die Gefahr, die von einer Person mit einem Messer ausgeht, extrem hoch ist. Und ich persönlich finde das aus Perspektive eines Polizisten nochmal interessant, da genauer drauf zu gucken, auch was so die Kenntnisse und Ausbildung und Einschätzungen aus Sicht eines Polizisten angeht. Denn er sagt, bei einer Distanzunterschreitung von 7 Metern ist die Gefahr für die andere Person lebensbedrohlich, weil der Angreifer innerhalb von nicht mal 2 Sekunden so nah an den Polizisten rankommen kann, dass er ihn theoretisch mit einem Messer verletzen oder auch töten könnte. Und das ist der Grund, weshalb Pfefferspray häufig gar keine Option ist, weil die Distanz, die die Person zurücklegen kann, zu kurz ist, als dass Pfefferspray in der Zeit noch was ausrichten könnte. Dazu kommt, dass die Wirkung von Pfefferspray erst zeitversetzt einsetzt und, das wusste ich auch nicht, bei 8-10% der Menschen Pfefferspray überhaupt gar nicht wirkt. Was er auch sagt, ist, dass auch ein Schuss ins Bein, in den Arm oder sogar ein Treffer in den Oberkörper nicht unbedingt dafür sorgt, dass bei Menschen in psychischen Ausnahmezuständen die Situation gestoppt wird. Ich denke, das deckt sich sehr mit dem, was wir auch häufig über Psychosen sagen, dass Menschen unmenschliche Kräfte entwickeln, häufig Verletzungen gar nicht mitbekommen und schwer zu stoppen sind. Er sagt also, dass es möglich ist, dass Tennessee seinen Angriff damals weiter fortgesetzt hat, obwohl die Beamten unterschiedliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel Pfefferspray, eingesetzt haben. Und dass, wenn der Beamte dann nur noch 1,75 Meter von ihm entfernt steht und Tennessee Eisenberg immer noch das Messer in der Hand hat, dem Beamten nichts anderes übrig bleibt, als zu schießen, weil Tennessee Eisenberg oder wer auch immer jetzt an dieser Stelle steht, schon viel zu nah dran ist. Und ich fand das nochmal ganz interessant, weil die Person, die uns gehört hat oder die uns das geschrieben hat, damit eben nochmal versucht, auch eine andere Perspektive aufzuzeigen, wie die Person bei der Polizei das Ganze bewertet und welche Hintergedanken da eine Rolle spielen, die darüber entscheiden, wie sich das Ganze verhält. Darüber hinaus haben wir auch noch eine zweite Nachricht bekommen von einer anderen Hörerin, die hierzu ganz gut passt, denn sie ist ebenfalls Polizeibeamtin und sie hat tatsächlich mit ihren Kollegen zusammen unsere Folge gehört und hat uns geschrieben und hat gesagt, dass sie das total schade findet, dass wir das so dargestellt haben, als hätte die Polizei keine Ausbildung für Menschen in psychischen und psychiatrischen Ausnahmesituationen. Und tatsächlich haben wir ja schon geschildert, dass die Erfahrungen, die wir geteilt haben im Fall von Tennessee Eisenberg, darauf basieren, dass Maxi zum Beispiel ja auch Erfahrung hat mit Polizeieinsätzen in der Psychiatrie. Und dass wir da eben immer wieder auf nicht geschulte beziehungsweise sehr schlecht geschulte Polizeibeamte treffen und da häufig der Begriff Psychose zum Beispiel vollkommen unbekannt ist. Und die Hörerin hat uns geschildert, dass sie in ihrer Einsatzstelle tatsächlich explizite Schulungen und ganze Tagungen dazu machen, um Polizeibeamte auf psychische Ausnahmezustände vorzubereiten und auch zu erklären, was das bedeutet, wie man am besten vorgeht und wie man der Person jetzt am besten helfen kann. Also an dieser Stelle eine Korrektur unsererseits und auch nochmal ein paar mehr Insights. Es gibt Polizisten, die für psychologische und psychiatrische Zustände explizit ausgebildet sind.
Ich glaube, dass es auch, ich könnte mir vorstellen, dass es von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen anders ist, dass es da verschiedene Regelungen gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ausbildung von Polizisten geregelt ist. Ob das wirklich bundeslandmäßig geregelt wird, dann könnte es ja wirklich Unterschiede geben. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Das heißt auch wieder, falls ihr Hörer da mehr wisst, gerne uns schreiben. Wie gesagt, wir sind da total dankbar für auch wenn mal was richtig gestellt wird und auch wenn mal gesagt wird, hey, das stimmt nicht so ganz, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Finden wir total cool, wenn ihr uns dann schreibt und genau, und wir das dann auch noch mal hier teilen können, damit es noch viel mehr erfahren, wie es so ist.
Also, um jetzt so einen Strich darunter zu machen, die Ausbildungen bei den Polizeibeamten sind offensichtlich verschieden. Unsere Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sind offensichtlich nicht repräsentativ für Deutschland. Ich meine, den Anspruch kann man sowieso nicht haben, aber viele von euch haben uns halt auch geschrieben und haben gesagt, sie haben das in ihrer Ausbildung auch nicht gehabt. Es scheint aber Bundesländer zu geben, in denen es das gibt. Und ich persönlich wollte diese Nachricht gerne mit euch teilen, weil ich zum einen den Fall Tennessee Eisenberg sehr, der hat mich nachhaltig geprägt. tatsächlich. Mhm. Und ich fand es wichtig, auch die Seite zu teilen, weil in Summe sind wir ein Aufklärungspodcast. Und je mehr Informationen und Perspektiven wir teilen, desto verständlicher werden die Verhaltensweisen und Handlungen der Menschen um uns herum. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir an der Stelle nochmal teilen, wie ein Polizeibeamter unseren Fall oder an sich solche Einsätze betrachtet und welche Gedanken ihm oder ihr da vielleicht durch den Kopf gehen.
Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Rubrik für die heutige Folge ab und wenden uns unserer Hauptthematik heute zu, nämlich dem Fall, den wir heute für euch dabei haben und bei dem wir, wie gesagt, im Prozess live vor Ort waren. Inmitten endloser Kornfelder, wo der Wind sanft über die Ähren streicht, liegt das beschauliche Dorf Bilutschivka. Etwa 750 Seelen nennen diesen Ort ihr Zuhause. Ein Fleckchen Erde, wo sich Fuchs und Has gut Nacht sagen. Die Dorfkirche erhebt sich stolz inmitten der einfachen Häuser, deren bröckelnder Putz Geschichten vergangener Zeiten erzählt. Ein kleiner Laden versorgt die Bewohner mit dem Nötigsten, während zerschlagene Fensterscheiben von den Herausforderungen des Alltags zeugen. Im Sommer rücken die Dorfbewohner enger zusammen, helfen einander bei der Ernte und teilen Freud und Leid. Doch die Uhr ist trügerisch, denn nur 166 Kilometer nordöstlich verläuft die russische Grenze. Seit 2022 liegt der Schatten des Krieges über der Ukraine. In stillen Nächten dringt das unheilvolle Summen von Kampfdrohnen an die Ohren der Menschen und fernes Donnergrollen lässt die Bedrohung erahnen. In diesem Dorf wächst Rita auf. Eine junge Frau mit langen, schwarzen Haaren und einem bezaubernden Lächeln. Als im Februar 2022 der Krieg ihre Heimat erreicht, bleibt der 26-Jährigen keine Wahl. Sie muss fliehen. Ihr Weg führt sie in die Slowakei, nach Bratislava, wo sie einen jungen Mann trifft, der ihr Herz höher schlagen lässt. Doch das Glück währt nur kurz. Als Rita wenig später von ihrer Schwangerschaft erfährt, ist ihr Liebster bereits verschwunden. Verzweifelt und voller Sorge wendet sie sich an ihre Mutter Marina und ihre Großmutter, sucht Trost und Rat. Der Entschluss reift in ihr, nach Deutschland zu gehen, in der Hoffnung auf Unterstützung für sich und ihr ungeborenes Kind. Marina zögert nicht lange. Sie will ihre Tochter nicht alleine lassen und beschließt, sie auf dieser beschwerlichen Reise zu begleiten. Im November 2023 erreichen sie Wiesloch, eine Stadt südlich von Heidelberg. Dort finden sie Zuflucht in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Die Geburt rückt näher und obwohl sie dankbar für die Sicherheit sind, lastet die Ungewissheit schwer auf ihren Schultern. Wie soll Rita in einem fremden Land, dessen Sprache und Bräuche sie nicht kennt, ihr Kind zur Welt bringen? Im Januar 2024 wendet sich das Blatt. Durch eine Telegram-Gruppe lernen sie Ina und Marco kennen, ein einheimisches Paar mit großem Herzen. Sie bieten an, Rita und Marina bei Behördengängen zu unterstützen, ihnen die deutsche Kultur näher zu bringen und als Dolmetscher zu fungieren. Eine tiefe Freundschaft entsteht und gemeinsam bereiten sie alles für die Ankunft des kleinen Mädchens vor, das bald das Licht der Welt erblicken wird. Dabei sind Ina und Marco schon Eltern eines gemeinsamen Sohnes und haben beide Kinder aus vorherigen Beziehungen. Sie kennen sich also aus. Inmitten von Unsicherheit und Fremde finden Rita und Marina mit Ina und Marco nicht nur Unterstützung, sondern auch neue Freunde, die ihnen helfen, in einem neuen Land Fuß zu fassen und Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. Beide erzählen immer wieder begeistert von dem liebevollen, fürsorglichen Ehepaar, die sich so sehr für die junge Mutter einsetzen. Und dann ist es soweit. Am 3. Februar 2024 kommt die kleine Lina in einer Klinik in Speyer zur Welt. Als Rita erschöpft, aber überglücklich ihr Neugeborenes im Arm hält, stehen Ina und Marco schon bereit. Sie holen sie aus dem Krankenhaus ab, bringen Blumen und Luftballons mit, beglückwünschen die junge Mutter und die stolze Großmutter. Sie bewundern Linas große, dunkle Augen und ihr winziges, hübsches Gesicht. Rita und Marina ahnen nicht, wie viel dieses Kind für ihre neuen Freunde bedeutet. Sie wissen nicht, dass Ina und Marco selbst vor einiger Zeit ein Kind verloren haben. Eine Tochter, die nie das Licht der Welt erblickte. Sie können sich nicht vorstellen, dass das Paar schon lange nach einem Neugeborenen sucht. Sie haben keine Ahnung, dass Marco vor einem Jahr auf der Website einer Schweizer Neugeborenenklinik 22 Bilder von kleinen Mädchen gespeichert hat. Mit Namen, Geburtsgewicht, Größe und, in manchen Fällen, sogar der Anschrift der Eltern. Sie wissen nicht, dass er diese Eltern sogar bis nach Hause verfolgt hat und das Klingelschild an der Haustür fotografierte. Wüssten sie, dass Ina und Marco in einem Chat über eine Neugeborenenklinik in Tschechien sprachen, über den richtigen Moment, über Personalwechsel, gute Gelegenheiten und über Kindesentführung, sie hätten sich wohl nie so arglos in deren Arme begeben. Doch die beiden wissen es nicht. Sie ahnen es nicht einmal. Wie könnten sie auch? Sind Ina und Marco mittlerweile doch Freunde geworden? Sie begleiten sie zu Arztbesuchen, helfen bei Anträgen, nehmen ihr Lina ab, wenn sie eine Pause braucht. Sie unternehmen Ausflüge, spazieren gemeinsam durch die Straßen Wieslochs, als wären sie eine kleine Familie. Einmal machen sie sogar gemeinsam einen Ausflug nach Straßburg. Rita ahnt nicht, dass ihre kleine Tochter für Ina und Marco mehr als nur ein Kind ist. Sie ahnt nicht, dass sie längst im Mittelpunkt eines stillen, dunklen Plans steht. Der 6. März 2024. Der Abend ist kühl, der Himmel über Bruchsal wolkenverhangen. In den Fenstern des Kaiserpalasts, einem chinesischen Restaurant, flackert warmes Licht. Es duftet nach gebratenem Reis und süß-saurer Soße, nach Glückskeksen und Ingwertee. Drinnen sitzt eine kleine Gruppe beisammen. Marco und Ina, Rita mit ihrer kleinen Tochter Lina auf dem Schoß und Marina, ihre Mutter. Sie lachen, plaudern, stoßen auf Marcos Geburtstag an. Rita fotografiert ihr Essen, ein Ritual, eine Erinnerung. Auf dem Tisch liegt Geschenkpapier von dem Päckchen, das Rita für Marco mitgebracht hat. Später, draußen in der kühlen Nacht, trinken sie noch gemeinsam Rotbäckchensaft. Die kleinen Flaschen klirren sanft aneinander, bevor sie sie zum Mund führen und der rote, süße Saft ihre Lippen berührt. Marina blinzelt. Die Lichter der Straßenlaternen tanzen plötzlich vor ihren Augen, als hätten sie ihren Halt verloren. Ihre Beine fühlen sich schwer an, ihr Kopf zu groß für ihren Körper. Eine bleierne Müdigkeit überfällt sie, so plötzlich, dass sie kaum noch stehen kann. Ina legt ihr besorgt eine Hand auf den Arm. »Wir bringen dich ins Krankenhaus«, sagt sie mit dieser warmen, liebevollen Stimme, die keine Zweifel lässt. Sie entscheiden, Rita und Lina vorher noch in die Flüchtlingsunterkunft zu bringen, in der die drei leben. Dann können sie sich dort ausruhen, während Ina und Marco sich um Marina kümmern. Rita nickt, müde, erschöpft. Auch sie spürt die Schwere, die in ihre Glieder kriecht. Aber sie verdrängt es. Ihre Mutter ist krank, sie muss ins Krankenhaus. Marco fährt. Der Wagen gleitet durch die Dunkelheit, vorbei an stummen Häusern und menschenleeren Straßen. In der Dunkelheit der Nacht setzen sie Rita und ihre kleine Tochter bei der Unterkunft ab. Als Rita ihnen nachblickt, flimmern die Rücklichter des Autos vor ihren Augen. Sekunden später biegt das Auto um die nächste Ecke und verschwindet aus ihrem Blickfeld. Anders als versprochen, fahren Marco und Ina jedoch nicht ins Krankenhaus. Sie fahren nach Hockenheim. Marina jedoch bemerkt das alles schon gar nicht mehr. Am krummen Loch, einem kleinen, stillen See, der in der Dunkelheit fast wie eine schwarze Glasplatte wirkt, halten sie an. Die Luft riecht nach feuchtem Holz, nach Erde. Marco steigt aus, dann Ina. Sie helfen Marina aus dem Wagen. Stützen sie, als sie taumelt. Dann lassen sie die wehrlose, benommene Frau los und Marco greift sich den Gummihammer aus dem Auto. Als er zuschlägt, zerreißt ein dumpfes, grauenvolles Geräusch die Stille der Nacht. Ein Knacken, das von den kahlen Bäumen widerhallt. Im nächsten Moment bricht Marina zusammen. Reglos bleibt sie am Ufer liegen. Marco beugt sich über sie. Seine Finger umklammern ihre Arme. Mit einem Ruck hebt er sie hoch und wirft sie ins Wasser. Die Oberfläche kräuselt sich, dunkle Ringe breiten sich aus, während Marinas Körper in der Tiefe versinkt. Dann steigen sie wieder ins Auto. Währenddessen wartet Rita in ihrer Unterkunft. Lina schläft neben ihr. Als Marco und Ina klingeln, sieht sie die Sorge in ihren Gesichtern. Deine Mutter, sie ist nicht in guter Verfassung, sagt Ina. Rita erstarrt. Das darf nicht sein. Sie muss zu ihr, sofort. Ohne nachzudenken nimmt sie Lina, wickelt sie in eine Decke und steigt ins Auto. Sie vertraut Ina und Marco blind. Sie sind ihre engsten Freunde. Sie haben ihr geholfen, in diesem fremden neuen Land Fuß zu fassen. Die beiden wollen das Beste für sie. Als Marco den Motor ausschaltet, stehen sie auf einem dunklen Parkplatz. Kein Krankenhaus, keine Ärzte. Nur Schatten und Stille. Man kann sich die Angst und die Übelkeit, die Rita in diesem Moment empfunden haben muss, kaum vorstellen. Nachdem Marco und Ina die junge Mutter aus dem Auto geführt haben, holt Marco wieder mit dem Hammer aus. Wieder schlägt er zu, wieder gibt es einen dumpfen Aufschlag, ein Knacken und auch Rita bricht leblos zusammen. Nur Minuten später durchdringt der intensive Benzingeruch die Luft auf dem finsteren Wendekreis. Sekunden später riecht es nach Feuer und verbranntem Fleisch. Während die Flammen in den Nachthimmel schlagen, liegt ein kleines Baby auf der Rückbank des Autos. Zu jung, um zu verstehen, dass die Welt, in der es geboren wurde, gerade in Wasser und Feuer versunken ist. Als alles vorbei ist, hält Ina Lina in den Armen. Sie wiegt das kleine Mädchen sanft, summt eine leise Melodie. Marco startet den Wagen und fährt nach Hause. Endlich sind sie Eltern einer kleinen Tochter. Am Morgen des 7. März 2024 ist es kalt. Der Nebel hängt tief zwischen den Bäumen, feuchte Erde klebt an den Schuhen des Mannes, der seinen Hund am Waldrand bei Hockenheim ausführt. Plötzlich beginnt sein Hund zu knurren. Er bleibt stehen, macht ein paar Schritte zurück. Sekunden später erkennt der Mann den Grund. Etwas liegt dort im feuchten Moos, schwarz, verzerrt, als hätte das Feuer es verschlungen und doch nicht ganz zerstören können. Ein verkohlter Körper, kaum mehr als eine Hülle, geschwärzt und entstellt. Kein Gesicht, keine Hände, keine Identität. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Polizei vor Ort. Spurensicherung, Absperrband, leise Stimmen zwischen den Bäumen. Sie suchen, graben, sichern und finden Fragmente eines Fußes, ein schmaler Ring, ein einzelner künstlicher Fingernagel, der sich gegen die Hitze des Feuers behauptet hat. Verzweifelt machen sich die Ermittler daran, herauszufinden, um wen es sich bei der Leiche handelt. Sie durchsuchen Vermisstenanzeigen und stoßen schließlich auf die Anzeige von Rita. Schnell gleichen sie den Ring und die Fingernägel mit Bildern in den sozialen Medien ab und ihr Verdacht erhärtet sich. In mühsamer Kleinstarbeit setzen sie die Puzzlestücke zusammen, bis sie sich schließlich sicher sein können, dass es sich bei der unkenntlich gemachten Leiche um die junge Frau handelt. Als die Polizisten daraufhin erste Zeugen in der Flüchtlingsunterkunft befragen, stellen sich mehrere Fakten schnell heraus. Rita hatte erst Wochen zuvor ein Baby geboren. Ihre Mutter ist seit der gleichen Nacht verschwunden. Die letzten Personen, die Rita lebend gesehen haben, sind ein Ehepaar aus der Umgebung. Die wichtigste Frage, die die Ermittler nun umtreibt, ist: Wo ist das Baby? So gut wie möglich versuchen die Ermittler nun, die letzten Stunden der Getöteten zu rekonstruieren. Schnell fällt der Verdacht auf das ominöse Paar, mit dem die Getötete zuvor so viel Kontakt hatte. Doch mehr als ihre Vornamen kann keiner der Zeugen nennen. Den entscheidenden Hinweis bekommt die Polizei von einer anonymen Zeugin. Diese meldet sich auf den Zeugenaufruf und teilt telefonisch mit, dass eine Person in ihrem weiteren Familienkreis seit ein paar Tagen plötzlich ein Baby habe, ohne vorher schwanger gewesen oder nennbar von einer Adoption gesprochen zu haben. Der Frau sei dieser Umstand merkwürdig vorgekommen. Akribisch wertet die Polizei daraufhin die Funkdaten der Mobiltelefone von Rita und Marina aus. Unter den Personen, die sich einen Abend vor ihrem Verschwinden in ihrer Umgebung aufhielten, finden sie die Mobildaten von Ina und Marco O. Am 13.03. durchsuchen Beamte dann das Haus in Sandhausen. Sie finden eine völlig zugemüllte Wohnung. Schwarze Benzinkanister, Handschuhe, Knöchelschützer, ein Stemmeisen, eine Taschenlampe, ein Messer, Pfefferspray, einen Hammer in einem dunklen Rucksack im Keller und Ritas AOK-Krankenkassenkarte. In einem Kinderwagen im Esszimmer liegt ein Baby. Inas erste Worte, als die Polizei ihr Handschellen anlegt, sind voller Überraschung. Ich habe sie nicht umgebracht. Auch Marco wird kurz darauf festgenommen. Als die beiden befragt werden, behaupten sie, sie wüssten nicht, wo Rita und Marina seien. Beide wollten zurück in die Ukraine. Als die Beamten jedoch fragen, ob das Baby in dem Kinderwagen Ritas Tochter sei, nickt Ina nur. Am 15.03. durchsuchen die Beamten das Haus in Sandhausen ein weiteres Mal. Nunmehr schauen sie noch genauer hin. In einem weiteren Rucksack finden sie Kabelbinder, der zu Handschellen zusammengebunden ist, und Stahlseile mit dunklen Flecken. Die Analyse wird zeigen, dass es Marinas Blut ist. Im Restmüll liegen 9 Blister Beruhigungstabletten, alle leer. Im Wohnzimmerschrank eine Schreckschusspistole. Der Charan des Ehepaares steht in der Einfahrt. Außen ist der Blitz blank, kein Dreck, keine Erde klebt an den Reifen. Als sei er gerade erst gesäubert worden. Zeitgleich befragen Ermittler das Ehepaar erneut. Sie wollen wissen, wo Ritas Mutter ist. Doch Ina und Marco schweigen. Sie wollen nichts sagen. Also werten die Polizisten die Funkdaten aus. Sie durchsuchen Überwachungskameras, sprechen mit Zeugen, analysieren den Fahrzeugspeicher des Charans und können schließlich ein Gebiet eingrenzen, in dem sie nach der Vermissten suchen. Am 19.03.2024, gegen 3:15 mittags, finden die Beamten dann Marinas Leiche. Sie liegt im trüben Wasser des Anglerteichs Krummes Loch. Sie liegt ganz nah am Ufer, direkt unter der Wasseroberfläche. Die Umgebungstemperatur ist so kalt, dass das Wasser die Frau nahezu perfekt konserviert hat. Bei der gefundenen Toten handelt es sich ohne Zweifel um die Mutter der toten Rita. Voll bekleidet, mit hochgezogenem Reißverschluss ihrer Jacke, liegt sie im Wasser. Deutlich ist die Verletzung auf der linken Seite ihres Kopfes sichtbar, die Stelle, an der der Gummihammer sie getroffen hat. Links zwischen Nase und Oberlippe hat sie eine weitere Verletzung. Erst kurz, nachdem die Leiche gefunden wird, entscheiden sich Marco und Ina doch zu sprechen. Doch jetzt ist es zu spät. Sie können ihre eigene Situation dadurch nicht mehr verbessern. Der Saal ist groß und kühl. Das künstliche Licht lässt kaum einen Schatten in dem riesigen Raum. Es riecht nach Holz, nach Papier, nach der nervösen Anspannung, die zwischen den Wänden zittert. Rechts an einem langen Tisch sitzen sie. Ina und Marco O., ihre Verteidiger dazwischen wie eine schützende Mauer aus schwarzen Roben. Marco O., glatt rasiert, das graue Haar straff nach hinten gegelt. Kein Wort verlässt seine Lippen. Doch manchmal, wenn er den Mund verzieht, sieht es so aus, als hätte er auf eine Zitrone gebissen. Ina O. zieht den weinroten Kapuzenpullover bis unter die Nase. Ihre Hände vergräbt sie tief in den Ärmeln, als könne sie sich darin verstecken. Ihr Pferdeschwanz wackelt kaum, wenn sie eine Träne aus dem Augenwinkel wischt. Doch sie spricht nicht. Ihr Blick bleibt gesenkt, fest auf die Tischplatte geheftet. Nur manchmal hebt sie ihn. Aber dann scheint sie durch die Wand hindurch zu sehen, als wäre dahinter etwas, das niemand sonst sehen kann. An diesem ersten Tag lassen die beiden Angeklagten von ihren Anwälten eine Stellungnahme verlesen. Beide bekennen sich der Taten für schuldig. Damit ist abzusehen, dass die angesetzten neuen Gerichtstermine wohl nicht vollständig genutzt werden müssen. Zeugen werden geladen, darunter ein Beamter der Spurensicherung. Seine Stimme ist ruhig, beinahe sachlich, doch seine Worte schneiden wie kaltes Metall durch die Stille. Er erzählt vom Tatort, von der Leiche oder besser von dem, was von Rita übrig war. Der Atem im Saal hält an. Verkohlt, sagt er. Erst kaum als Mensch zu erkennen. Nur Reste der Füße, ein künstlicher Fingernagel, ein Ring. Die Kälte in seiner Stimme wird von der Kälte im Raum übertroffen. Ein Schauer läuft durch die Reihen. Ein Moment, in dem niemand sich rührt, niemand sich traut zu atmen. Einige Zuschauer recken die Hälse, um einen noch besseren Blick auf die Angeklagten zu haben. Jeder will einen guten Blick auf die beiden Menschen, die zu einer solchen Tat fähig waren. Ein weiterer Polizist berichtet im Zeugenstand von den Screenshots der Bilder aus einer Kinderwunsch-Website auf den Handys der Angeklagten. Außerdem seien die beiden Mitglieder in einer Telegram-Gruppe mit dem Namen Unerfüllter Kinderwunsch gewesen, hätten in Google nach Adoptionen aus Tschechien gesucht und Profile auf Websites wie spermaspender.de angelegt. Videos werden auf einer Leinwand vorgespielt. Sie stammen von Marco O.'s Handy. Man erkennt darauf, wie er eine Tablettenbox gefüllt mit weißem Pulver vor die Kamera hält. Man hört ein Schnupfgeräusch, hört ihn und Ina streiten. Darüber, dass er für sie alles getan hat. Darüber, dass er so dumm war, so weit zu gehen. So viel für sie zu riskieren. Dann ein Video in einem dunklen Raum. Ein Bett ist zu sehen, weiße Laken. Das Handy, mit dem gefilmt wird, wird offensichtlich von Marco O. gehalten. Er nimmt auf, wie er verschiedene Gegenstände auf das Bett legt. Einen Elektroschocker, ein paar weiße Kabelbinder, Stabtaschenlampen und ein Brecheisen. Videos, in denen er durch das Haus läuft. Auch hier sieht man den Maxi-Cosi, der von den Beamten auch schon geschildert wurde. Er scheint mit Ina O. zu sprechen, scheint aufgebracht zu sein. Spricht davon, nicht in den Knast gehen zu wollen, von Kindesentführungen, dass man nur daran gedacht habe, nicht an das, was darauf folgt. In einem der Videos liegt ein Baby im Maxi-Cosi. Während die Videos gezeigt werden, blickt Marco O. im Gerichtssaal starr auf den Boden, sein Gesicht hochrot. Er erweckt den Eindruck, als würde er sich nun für das schämen, was um die 60 Personen im Saal sehen können. Dann lesen die Richter abwechselnd die Chatverläufe zwischen Ina und Marco O. vor. Es folgt über eine Stunde, in der Dinge ausgesprochen werden, die die Zuschauer dieses Prozesses mit offenen Mündern zurücklassen. Immer wieder geht ein Raunen durch die Zuschauer rein. Baby immer noch kein Hunger. Liegt sie bei dir oder im Bett? Jetzt bei mir. Hat gegessen. Wir bekommen die auch ohne groß. Ohne? Ohne Brust. Wir müssen noch mal die Situation wie Samstag herbeiführen. Dass sie im Auto bleibt und die Kleine stillt. Und die Alte ein paar Meter alleine mit uns läuft. Oder wir alle zusammenlaufen und gucken, dass der Abstand 2 bis 3 Meter ist. Und dann? Dann erledigen und anzünden. Wie willst du die andere auch erledigen? Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ich will sie nicht nur 30 Minuten sehen. Viel lieber hier haben. Ich auch. Dann müssen wir überlegen, wie es am schnellsten passiert. Du musst mich daran erinnern, dass wir dein Feuerzeug mitnehmen. Im Auto. Anschließend sagt auch ein Bekannter von Marco O. vor Gericht aus. Er kenne den Angeklagten bereits seit Jahrzehnten. Man habe sich mit den Jahren aus den Augen verloren. Habe jedoch manchmal auf WhatsApp miteinander geschrieben. Anfang 2023 habe Marco O. ihm eine Nachricht geschickt, in der er berichtet habe, dass er nach einer Fehlgeburt seiner Frau Ina im Krankenhaus sitze. Es sei so einfach, ein Kind zu entführen. Nur ein Pfleger und eine Ärztin seien aktuell anwesend. Babys liegen 20 Meter von ihm entfernt, der Notausgang direkt daneben. Der Bekannte von Marco O. habe das für Gerede gehalten. Schließlich habe er Marco eine solche Tat nie zugetraut und habe auch um die schwierige Beziehung zu seiner Frau Ina gewusst. Empört sieht ihn der Richter an. Und da haben Sie nicht nochmal nachgefragt? Will er fassungslos wissen? Doch der Zeuge hebt die Hände. Er habe nicht geglaubt, dass jemand sowas ernst meine und habe mit so etwas auch nichts zu tun haben wollen. Die beiden hätten eine ambivalente Beziehung geführt, geprägt von Streitigkeiten und toxischen Verhaltensmustern. Immer wieder habe er Marco zur Trennung von Ina geraten. Als er erfahren habe, dass die beiden noch ein Kind bekommen wollen, habe er ihm ebenfalls abgeraten. Schließlich sei ein Kind nicht die Heilung für eine schon kaputte Beziehung. Und auch eine Kinderärztin aus Wiesloch sagt aus. Wenige Tage nach der Geburt sei Ina O. mit der kleinen Lina bei ihr vorstellig geworden. Sie habe Lina als ihr eigenes ausgegeben, habe von einer Sturzgeburt im Treppenhaus berichtet. Der herbeigerufene Rettungswagen sei nicht gekommen, weil er zu viel zu tun gehabt habe, also habe der Vater die Nabelschnur durchtrennt. Ina habe im Umgang mit dem Kind sehr souverän gewirkt. Was der Kinderärztin jedoch aufgefallen sei, das Kind sei bildschön gewesen. Das, so die Kinderärztin, habe nicht mit dem angegebenen Alter des Kindes zusammengepasst. Dann betritt die Frauenärztin den Zeugenstand, die den Nachweis der Entbindung für die angebliche Hausgeburt ausgestellt haben soll. Wurde sie erst als beschuldigte Komplizin von der Polizei verhört, entsteht nun der Eindruck, dass Ina O. den Nachweis über die Entbindung gefälscht haben muss, nachdem das Standesamt diesen Nachweis gefordert hatte. Immer wieder beteuert die Ärztin, diese Bescheinigung nicht unterschrieben zu haben, bevor sie sichtlich aufgewühlt den Gerichtssaal verlassen darf. Am vorletzten Prozesstag betritt schließlich der Mann den Zeugenstand, auf den viele Beteiligte gewartet haben. Der psychiatrische Sachverständige Hartmut Pleines. Mit ihm betritt eine Frage den Raum. Sind Marco O. und Ina O. schuldfähig? Pleines beantwortet diese Frage, wie andere ein Pflaster von der Haut ziehen. Kurz und schmerzlos. Es gibt keinerlei Anzeichen für eingeschränkte Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit. Er stellt keinerlei belastende Lebensumstände, keine schweren Depressionen, keine seelischen Abartigkeiten fest. Als einzige Auffälligkeit von Marco O. beschreibt Pleines narzisstische Persönlichkeitszüge. Marco O. betrachte sein Leben tendenziell durch einen Weichzeichner und übersehe gerne mal Schwierigkeiten oder Hindernisse. Zwar habe er regelmäßig Drogen konsumiert, dies sei allerdings als Gelegenheitskonsum einzuordnen. Kein Hang, keine süchtige Bindung. Ina O. habe sicherlich unter dem unerfüllten Kinderwunsch in der Ehe mit Marco O. gelitten. Jedoch habe das maximal zu einer depressiven Verstimmung geführt, zu der sie in solchen Situationen neige. Ihre psychische Stabilität allerdings beeinträchtige das nicht. An keiner Stelle der monatelangen Planungen sei erkennbar, dass einem der beiden Angeklagten die Handlungskontrolle entglitten wäre. Beide sind damit voll schuldfähig, waren zum Tatzeitpunkt sowohl einsichts- als auch steuerungsfähig. Am 10.02.2025 ergeht dann das Urteil. Ina und Marco O. werden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht Mannheim stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Denn es sieht bei jeder Tat gleich drei Mordmerkmale. Verdeckungsabsicht, Heimtücke und niedere Beweggründe. Eine vorzeitige Haftentlassung der beiden ist nach 15 Jahren damit nahezu ausgeschlossen. Der 2. Juni 2024 ist ein stiller Tag in Bilutschivka. Die Sonne steht tief am Himmel, taucht die Felder in warmes Licht, als wollte sie trösten. Doch es gibt keinen Trost. Am Morgen wird Rita beerdigt. Ihre Halbschwester hat die Asche aus Deutschland geholt, hat sie in ihren Armen getragen, als könnte sie sie so noch einmal beschützen. Neben ihr wird Marina zur Ruhe gelegt. Zwei Gräber, zwei Namen, zwei Leben, die so nicht hätten enden dürfen. Und Lina, das kleine Mädchen, das viel zu früh lernen musste, was Verlust bedeutet. Sie kehrt mit Ritas Halbschwester zurück. Fort aus fremden Pflegefamilien, hinein in die Arme, die sie kennen. Zurück zu ihrer Familie. Als die Sonne langsam hinter den Feldern versinkt, bleibt das Gartentor der Familie offen stehen. Ein alter Brauch. für Rita und Marina. Damit ihre Seelen nicht festgehalten werden, damit sie gehen können. In Frieden.
Die Recherche für den Fall war ja sehr, also es war was komplett anderes, muss ich ehrlich sagen, für mich, in dem Gerichtssaal dabei zu sein und all diese Dinge zu sehen und all diese Dinge zu hören. Und wir haben natürlich aus dem Fall Aspekte rausgelassen, Dinge rausgelassen, Details rausgelassen, die man nicht in der Öffentlichkeit breittreten muss. Und ich muss auch ehrlich gestehen, als du gerade fertig warst mit Vorlesen, habe ich echt auch noch mal Gänsehaut bekommen, weil ich auch in Vorbereitung auf unsere Folge mir einen Artikel angeschaut habe im Spiegel, in dem der Reporter tatsächlich mit der in der Ukraine gebliebenen Großmutter von Rita spricht.
Ja, und ich weiß, welchen Artikel du meinst, den habe ich auch gelesen.
Ja, und ich muss halt wirklich gestehen, das hat mir sehr wehgetan. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich hatte so eine Gänsehaut und das hat wehgetan.
Ja, ich weiß auch noch, als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe und ich habe den so abends im Bett gelesen, weil ich ihn gefunden hatte und halt mir dachte, okay, dann den lese ich mir jetzt durch. Und ich weiß auch noch, dass ich am Ende, denn kurz für euch zur Info, der Artikel endet ähnlich wie unser Fall mit dem Hinweis darauf, dass das Gartentor offen gelassen wird, weil das ein Brauch in diesem Dorf ist und dass eben die Seelen der Toten gehen dürfen. Ich muss echt sagen, am Ende dieses Artikels hatte ich auch richtig Gänsehaut und so. Es war schon sehr, sehr ergreifend, finde ich. So das nochmal so aus der Sicht der Großmutter von Rita dann ja zu lesen, die ja ihre Tochter und ihre Enkeltochter verloren hat und ihre Urenkeltochter, die sie ja, soweit ich weiß, auch nie kennengelernt hat. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn so Angehörige, die zurückgeblieben sind, dann nochmal berichten, dann finde ich, taucht es die Fälle, die wir haben, immer nochmal in so ein ganz anderes Licht.
Ja, vor allen Dingen die Uroma hat ja auch gesagt, also Ritas Halbschwester hat ja die Lina, die übrigens anders heißt. Lina ist der Name, den wir geändert haben, weil wir es irgendwie, also manchmal, wir machen das ja immer so ein bisschen gefühlsabhängig, ob wir die Namen ändern oder ob wir sie nicht ändern. Und in dem Fall haben wir den Namen des Babys geändert, weil wir irgendwie gerne nicht wollten, dass alle den Namen kennen. Ja, weil das irgendwie so ein krasser Fall war und ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es sich für mich persönlich falsch angefühlt, den Originalnamen drin stehen zu lassen.
Vielleicht kommt da auch mit rein, dass wir beim Prozess halt einfach anwesend waren und es irgendwie für uns wirklich eine andere Art der Recherche war und ein besonderer Fall, einfach auch aus dem Grund, weil dieser Fall ja auch in sehr nah an unserem Heimatort geschehen ist. Wir haben das verfolgt und ich denke mal, dass da vielleicht auch nochmal das was anderes ist und es vielleicht auch da reingespielt hat, dass wir uns dazu entschieden haben, den Namen von dem Baby zu ändern.
Ja, also was ich sagen wollte war, dass die Urgroßmutter auch gesagt hat, dass die Halbschwester von Rita, die sich ja jetzt um das Baby kümmert und das Kind auch adoptiert hat, dass sie sagt, dass sie dieses Baby auch nur sehr selten sieht, weil Ritas Halbschwester fast niemanden an dieses Kind ranlässt und auch nicht so viel, also das sagt sie, das ist ihr Eindruck, dass sie sehr vorsichtig ist, wen sie an dieses Kind ranlässt, als hätte sie den Anspruch, dass diesem Kind nie wieder irgendetwas passieren darf. Und das, ja. Also, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht kurz, weil wir haben darüber auch noch nicht so ausufernd gesprochen, weil wir gesagt haben, wir machen diesen Fall im Podcast und vorher drüber zu reden und dann im Podcast nochmal drüber zu reden, verfälscht natürlich das, was man so sagen würde. Wollen wir irgendwie vielleicht kurz drüber reden, was hattest du für einen Eindruck von dem Prozess, von dem ganzen Fall? Wie hast du das wahrgenommen? Was, vielleicht erinnerst du dich noch an so den ein oder anderen Gedankengang, den du hattest?
Ja, also ich weiß noch, dass ich vor allem am ersten Tag, wo wir da waren, ganz stark auf das Verhalten der beiden Angeklagten geachtet habe. Und mir aufgefallen ist, dass die beiden kaum miteinander interagieren. Also Ich weiß noch, dass mir da der Satz einfiel, man kann nicht nicht kommunizieren. Und indem die beiden nicht kommuniziert haben, haben die beiden, finde ich, sehr viel ausgesagt. Und ich weiß noch, dass ich auch gedacht habe, dass es für mich irgendwie so ein bisschen im Widerspruch stand zu dem, was in den Chatverläufen aufgedeckt wurde, auch von den Richtern, als sie das da immer wieder vorgelesen haben. Da haben die beiden sich auch immer wieder so geschrieben, ich liebe dich, ich liebe dich. Und mir ist es ganz arg aufgefallen, dass im Gerichtssaal so eine Distanz zwischen den beiden da war. Auch vielleicht auch dadurch, dass die beiden Anwälte zwischen ihnen saßen. Aber so eine ganz fehlende Interaktion zwischen den beiden miteinander. Die beiden haben ganz starr die ganze Zeit nur geradeaus guckt, auf den Boden geguckt. Man hatte den Eindruck, dass es ihnen sehr unangenehm ist, vor allem bei Marco O. wirklich diese Videos zu sehen. Und ich habe ehrlich gesagt auch darauf gewartet, dass einer von den beiden Emotionen zeigt. Und ich glaube, das Einzige war wirklich Marco O., wie er hochrot wird und auf den Boden guckt, und Ina O., wie sie diese eine Träne aus dem Gesicht wischt. Und sonst, ich weiß nicht, ob das die richtige Begriff dafür ist, aber irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Also irgendwie mehr Emotionen habe ich erwartet. Und das war ja irgendwie sehr wenig. Was auf der anderen Seite vielleicht auch Sinn macht, weil das natürlich, eine Wehr zeigt schon total gerne ganz viel Emotionen, die mit Scham und Schuld und Angst vielleicht zu tun haben, wenn dieser Saal vollgestopft ist von fremden Menschen, die alle gekommen sind, um deinen Prozess zu verfolgen, die du gar nicht kennst, weißt du?
Ich bin in den Prozess reingegangen und ich war am ersten Tag auch, dass ich sehr, sehr stark darauf geachtet habe, wie die beiden reagieren, wie sie sich verhalten, auch wie sich ihre Verteidiger verhalten, weil ich dachte, dass das vielleicht auch in dem Prozess ja manchmal einen Unterschied macht.
Mhm.
Auch wie man sich kleidet, wie man sich darstellt, ob man spricht oder nicht. Und ich weiß, ich erinnere mich noch unfassbar gut an den Moment, an dem der Bekannte von Marco ausgesagt hat.
Oh ja.
Und sich dahingesetzt hat. Und dann ging es um diese Chatverläufe. Und die Chatverläufe wurden über einen Beamer quasi an die Wand geworfen. Und man konnte sie sehen. Also der ganze Saal konnte sie sehen. Und dieser Blick von dem Richter, weil als der Bekannte gesagt hat, ja, ich wollte nichts damit zu tun haben. Dieser Blick von dem Richter, sie haben nicht nachgefragt. Weil ich fand es total verrückt, weil ich in dem Moment dachte, ich habe mir die gleiche Frage gestellt, als er da vorne saß und meinte, ja, dann hat er mir diese Nachricht geschrieben. Und mein erster Gedanke war, und da fragst du nicht nach? Da setzt du dich nicht mal hin und sagst, Entschuldigung, ich glaube, wir müssen über was sprechen. Was genau passiert da gerade? Was war das für eine Nachricht? Was ist gerade los? Und das hat sich bei mir so in den Kopf gebrannt, dass dieser Richter ihn so völlig entsetzt angeguckt hat und ihn auch wirklich in so eine Klemme gesetzt hat und gesagt hat, ich lasse dich hier jetzt nicht raus. Ich verstehe nicht, warum du nicht nachgefragt hast. Das macht keinen Sinn für mich.
Obwohl ich muss sagen, was auf der anderen Seite kann ich irgendwo auch schon nachvollziehen, dass er nicht nachgefragt hat. Also weil ich finde, es gibt Menschen, die fragen nach und die stellen sich solche Fragen. Und dann gibt es auch Menschen, die bei sowas sich solche Fragen nicht stellen, die sowas abtun und im Kopf sagen, ach, der labert. Und die beiden hatten ja schon lange keinen Kontakt mehr, beziehungsweise ja, wenig Kontakt. Sie kannten sich nicht mehr sehr gut. Und ich, ganz ehrlich, ich hab's ihm irgendwie, ich würde jetzt nicht komplett ausschließen, dass der wirklich nicht daran gedacht hat, nachzufragen. Und wirklich der Meinung war, ach, der labert schon wieder.
Ja, also ich glaube ihm das auch. Ich reagiere nur unfassbar allergisch auf sowas. Also es gibt wirklich, ich bin ja bekannt für meine moralischen Appelle. Und es gibt wirklich wenig Sachen, die mich so mad machen, wie wenn ich das Gefühl habe, dass jemand wegguckt, weil er bequem ist. Oder weil er Dinge so abtut oder so. Ich kann damit nicht umgehen. Und deswegen, ich fand an sich diesen Fall schon, und das war auch was mir in dem Prozess extrem in meinem Kopf hängen geblieben ist, war, dass ich die ganze Zeit die beiden Angeklagten angeschaut habe und mir dachte, ihr habt das monatelang geplant. Ja. Monatelang habt ihr das geplant. Und das, was sie Marina und Rita angetan haben und auch dem Baby angetan haben, ist eine so furchtbare Tat. Eine so furchtbare, aus einem so widerlichen, es tut mir leid, aber aus einem so widerlichen Grund.
Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Prozess saß und ich bin so sauer geworden, weil ich dachte, und das versteht mich nicht falsch, aber es gab vor Gericht so unglaublich viele Beweise. So unglaublich viele Beweise. Die beiden haben sich, entschuldigt die Formulierung, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, gar keine Mühe gegeben. Sie haben nicht mal versucht, zumindest aus meiner Perspektive, nicht mal versucht, das so zu machen, dass man möglichst nicht auf sie kommt. Die haben ihre eigenen Handys benutzt, die haben all diese Sachen in WhatsApp-Nachrichten geschrieben, die haben ihr eigenes Auto benutzt, die haben sich überall in allen möglichen Funkmasten einwählen lassen. Die haben, Marco O. hat selber diese Videos gemacht und die auf seinem Handy gelassen, wo niemand weiß, warum man solche Sachen filmt. Also warum filmst du, wie du deine Tattasche packst? Und sie haben ihr Umfeld nicht vernünftig vorbereitet. Am Ende des Tages kam der wegweisende Hinweis ja aus ihrem direkten familiären Umfeld, dass eine Frau bei der Polizei angerufen hat und gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Die beiden haben plötzlich ein Kind. Sie war nicht schwanger. Die haben nicht von irgendeiner Adoption gesprochen. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Ich sehe in den Medien die ganze Zeit, dass ein Baby vermisst wird. Irgendwas ist hier komisch. Und das hat mich auch irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gut erklären kann, aber das hat mich so wütend gemacht in dem Prozess, dass die beiden da saßen und natürlich nicht viele Gefühle gezeigt haben, weil vor unbekannten Leuten macht das natürlich niemand gerne. Aber dass sie da sitzen und sich irgendwie, also Marco O. sich schämt, vermeintlich, wir wissen es ja nicht, aber es so aussieht, als würde er sich schämen. Und die beiden einfach komplett nicht reagieren auf all die Dinge, die sie getan haben. Und ich denke mir, ihr könnt doch nicht wirklich geglaubt haben, dass das funktioniert. Das könnt ihr doch nicht. Ihr habt das monatelang, habt ihr die brutale, gewalttätige Vorgehensweise, die habt ihr geplant. Aber alles danach habt ihr nicht drüber nachgedacht. Und jetzt sitzt ihr hier, wie bestellt und nicht abgeholt und seid irgendwie selber vermeintlich fassungslos darüber, dass ihr da tatsächlich aufgeflogen seid. Und das hat mich doppelt wütend gemacht, weil einfach zwei Menschen ihr Leben verloren haben aus so niederen Beweggründen, wie es am Ende ja auch vor Gericht statuiert wurde. Und gleichzeitig dann auch noch auf eine Art und Weise, die so leicht aufzudecken war.
Ja, ich finde vor allem auch diese Videos, die Marco O. ja aufgenommen hat, ich finde, das wirkte ohne Witz auch, ich habe mich zwischendurch gefragt, will der sich selbst belasten? Macht er die, um das festzuhalten? Weil ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen. Es gab ja ein Video, wo er filmt, wie er eben diese ganzen Waffen aufs Bett legt oder wie er durch die Wohnung läuft und da im tiefsten Mannheimer Dialekt sich darüber aufregt, dass sie ein Kind entführt haben und dass er in den Knast kommt. Also nur sowas.
Und da fragt man sich ja irgendwie schon, ob das in Richtung Selbstsabotage geht. Ob die beiden diese Straftaten und diese beiden Morde begangen haben und gleichzeitig aber im Nachhinein wollten, dass sie jemand erwischt. Weil ansonsten, da gehst du doch anders vor, du hinterlässt doch, also du, es tut mir leid, aber du lässt doch auch nicht deine Schuhe, die du in der Tatnacht anhattest, an denen Blut und Dreck dran ist, die lässt du doch nicht in deiner Wohnung stehen.
Es ist wirklich so viel, was nicht bedacht wurde und was, also wenn ich jetzt von meinem Standpunkt her ausgehe, nur mal hypothetisch, würde ich sowas machen wollen, würde ich doch alles daran setzen, nicht dabei erwischt zu werden. Denn wenn mein Traum ist, dieses Baby als mein eigenes aufzuziehen, dann sorge ich doch bitte dafür, dass ich es auch aufziehen kann. Weißt du, was ich meine? Also dann mache ich doch alles dafür, dass ich in dieser Rolle bleiben kann, wenn ich schon so viel Mühe da reingesteckt habe, dieses Baby zu meinem, in Anführungszeichen, zu machen. Und deswegen kann ich es gar nicht nachvollziehen. Und ich frage mich wirklich, ob vielleicht zumindest von seiner Seite aus das so eine Art Selbstsabotage war. Aber das sind total über Thesen und Theorien hier reingeworfen, das wissen wir wirklich gar nicht und das wurde auch natürlich nicht vor Gericht thematisiert.
Ja. Ja, ich habe mich das aber auch gefragt. Ich habe mich halt auch gefragt, warum die beiden sich nicht trennen, wenn sie sich eigentlich nur noch streiten, wenn Marco O. zu seinem Bekannten sagt, er ist mit Ina eigentlich gar nicht mehr so glücklich. Ich habe mich halt gefragt, ob er sich nicht getrennt hat von ihr, weil er nicht in der Lage war, sich von ihr zu trennen, aber er unterbewusst gleichzeitig nicht das Leben führen wollte, das man führt, wenn man ein entführtes Kind bei sich hat.
Ja.
Und ob das vielleicht so ein unterbewusster Mechanismus war, um diese Menge an Beweisen am Ende des Tages anzuhäufen, weil
der Benzinkanister, in dem das Benzin drin war, der stand vor der Haustür. Mhm. Vor der, nicht mal, nee, stimmt nicht, vor, neben der Balkontür oder so, aber halt so leicht auffindbar. Und all diese Hinweise, die Bankkartenabrechnungen, und das hat mich irgendwie, es hat mich so wütend gemacht. Und ich kriege auch immer noch einen Wutbauch, wenn ich daran denke, weil ich mir denke, ihr habt zwei unschuldigen Menschen das Leben genommen und ihr habt nicht mal versucht, es irgendwie klug zu machen. Die sind vollkommen umsonst gestorben. Vollkommen umsonst. Für nichts.
Ja, obwohl es ja eigentlich immer für nichts wäre.
Ich weiß, es gibt nie irgendwie einen guten Grund und man kann nicht sagen, jetzt ist die Person wenigstens für etwas gestorben. Aber irgendwie finde ich es, so respektlos, doppelt respektlos, wenn du jemandem Gewalt antust und dann versuchst du noch nicht mal, es so gut zu machen, dass du damit, dass du dabei rauskommst oder so. Weißt du, was ich meine? Sondern du begehst es und es ist sowieso schon offensichtlich, dass du damit nicht durchkommst. Und dann denke ich mir, warum machst du es denn dann?
Ja, es gibt
dem, ich meine, das ist so.
Ja, es gibt eben sowas, es gibt so ein Feeling von irrelevant, da kann man dann also auch schludern und nicht aufpassen, so in dem Sinne, meinst du? So, dass es so eine irrelevante Tat ist, so von wegen, ja, haben wir gemacht, ist nicht richtig, aber die Mühe, das zu verhindern, machen wir uns jetzt auch nicht.
Ja, und also zum einen das und zum anderen denke ich mir, wenn jemand etwas, also wenn jemand, genau, also zum anderen denke ich mir, die beiden haben diese Tat begangen und sie haben sie richtig lange geplant. Und sie haben diese beiden Menschen getötet und fanden es aber nicht wichtig genug, als dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie damit durchkommen. Weil jetzt haben sie ja gar nichts erreicht. Sie haben das Baby nicht. Das Baby wächst nicht bei ihnen auf und sie sind beide im Gefängnis und die beiden Menschen sind trotzdem tot.
Hm.
Und irgendwie denke ich mir, wenn du schon eine Straftat begehst, die ich zutiefst verurteile, aber wenn du sie schon begehst, dann versuch es doch wenigstens so, dass du damit das Ziel erreichst, für das diese beiden Menschen sterben mussten.
Hm.
Aber mach es doch bitte nicht so, dass du das Ziel, den eigentlichen Grund, in Anführungszeichen, weshalb diese Menschen sterben mussten, dass du das nicht mal erreichst, weil es dir nicht wichtig genug war, um dich so darum zu kümmern, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Dann ist es einfach, dann, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich so wütend, weil ich mir denke, es ist endlos sinnlos.
Ja. Wie ging's dir denn, als der Herr Dr. Pleines das Gutachten verlesen hat? Vielleicht knüpfen wir da direkt an.
Also ehrlich gesagt hat es mich nicht so überrascht.
Mich auch gar nicht. Also es hätte mich, also vielleicht als für euch als Info, als der psychiatrische Gutachter vorgelesen hat, beziehungsweise ein Gutachten präsentiert hat, waren wir, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal dabei gewesen und haben quasi schon so ein bisschen so einen eigenen Einblick bekommen, in das, wie das alles abgelaufen ist. Und ich sag's mal so, wir wären beide schon wirklich sehr überrascht gewesen, hätte es irgendwas ergeben, irgendwas in Richtung Schuldunfähigkeit. Einfach aus dem Grund, wie du gerade gesagt hast, dass es so lange geplant war. Und man an keiner Stelle den Eindruck bekommen hat, dass einer der beiden entweder einsichts- oder steuerungsfähig eingeschränkt war.
Ja, und was für mich noch dazu kommt, ist, dass das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können, was da vielleicht thematisiert wird, ist so die Dynamik zwischen den beiden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für die Fragestellung völlig unerheblich ist, zum einen, weil das macht, man hat zu keinem Moment den Eindruck gehabt, dass der eine weniger einsichts- oder steuerungsfähig ist als der andere. Also dass es nur von einem zum Beispiel geplant und organisiert wurde und der andere ist einfach nur mitgelaufen, weil dann hätte man genauer hingucken müssen. Sondern man hatte schon den Eindruck, also ich hatte schon den Eindruck, dass beide da gleichsam investiert haben, in Anführungszeichen, und auf diese Taten hingewirkt haben, um sie zu begehen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen die Befürchtung, dass sie Marco O. eine höhere Strafe geben würden, weil er derjenige war, der den Hammer benutzt hat und damit die Tat als solche, also mit seiner Hand ausgeführt hat. Und das war tatsächlich das Einzige, was ich dachte, was irgendwie hätte passieren können. Je nachdem, wie das Gericht entscheidet. Was mich natürlich interessiert hätte noch in dem psychiatrischen Gutachten, aber verständlich, dass dazu wahrscheinlich nicht in tiefer nachgefragt wurde, ist die Dynamik zwischen den beiden. Weil ich es schon sehr interessant fand zu sehen, wer da welchen Part übernommen hat, was Angehörige und Freunde berichten, wer vor Gericht quasi erzählt hat, wie diese Beziehung irgendwie abgelaufen ist und was man auch aus den Chatverläufen und aus den Tathergängen so ablesen konnte, was das für eine Beziehung gewesen ist. Und da hätte ich irgendwie ganz gerne einfach aus Interesse mehr drüber gewusst, wie die Interaktion zwischen den beiden abgelaufen ist, weil mich das persönlich interessiert hätte.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, stimme ich dir zu. Die Paardynamik wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Ich, wie gesagt, wir waren nicht überrascht von dem Gutachten. Ich fand es nochmal spannend, dass er da durch die ganze Biografie durchgegangen ist und diese ganzen Punkte quasi abgearbeitet hat und auch die Differentialdiagnosen abgearbeitet hat. Also zum Beispiel, ja, hier gibt es keine Hinweise auf psychotisches Erleben oder sonst irgendwas. Das fand ich ganz spannend, so einen Einblick zu bekommen, wie er da eben das alles abklappert. Die Paardynamik wäre spannend gewesen, aber wie du sagst, sie hat keinen Einfluss auf die Grundfrage, die er in seinem Gutachten hatte, nämlich sind die beiden schuldfähig oder nicht? Und natürlich, auch wenn das war nicht seine Aufgabe, das hätte er nicht machen müssen und auch nicht machen sollen, aber natürlich fehlte mir die Antwort auf, wenn die beiden gesund sind und normal in Anführungszeichen sind. Wie kann es dann sein, dass die beiden so eine furchtbare Tat begangen haben?
Ja.
Und ich würde sagen, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu unserer psychologischen Diskussion, denn genau für die Beantwortung oder anders hypothetische, theoretische Beantwortung dieser Frage sind wir ja hier. Und natürlich haben wir uns ganz primär mit dieser Frage beschäftigt.
Ich habe nämlich oder wir haben nämlich auch in dem Gerichtssaal gesessen und danach diskutiert und uns gefragt, wenn die beiden irgendwie so normale Personen sind, die in unserem persönlichen Umkreis gewohnt haben, die wir vielleicht irgendwann mal in der Innenstadt gesehen haben, die an uns vorbeigelaufen sein könnten, die vielleicht sogar Bekannte sind von Bekannten von uns. Wie kann es sein, dass solche Menschen ohne irgendeine psychische Auffälligkeit solche Taten begehen? Also, warum begehen gesunde, normale Menschen, normal in Anführungszeichen, so furchtbare Straftaten? Und was wir uns dazu angeschaut haben und was wir dazu gefunden haben, ist ein relativ neues Konzept, nämlich der sogenannte D- oder D-Faktor. Ausgesprochen in Anführungszeichen ist der D-Faktor der Dark Factor of Personality. Von dem D-Faktor sprechen Wissenschaftler, wenn sie von einer extremen Form der individuellen Nutzenmaximierung sprechen. Also wenn jemand bereitwillig Schaden für andere in Kauf nimmt oder sogar absichtlich herbeiführt, um den eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Und begleitet wird diese grundsätzliche Haltung oder Tendenz von der Neigung, das eigene Verhalten vor sich selbst und anderen Menschen zu rechtfertigen.
Die Grundlagenforschung zum D-Faktor wurde von einem Team von Psychologen aus Deutschland und Dänemark durchgeführt. Das waren Psychologen der Universität Ulm, der Universität Koblenz-Landau und auch der Universität Kopenhagen. Und die haben 2018 eine Studie in der Fachzeitschrift Psychological Review veröffentlicht. Diese Studie untersuchte über 2500 Personen in einer vierteiligen Studie. Dabei haben die Forscher einen umfangreichen Fragenkatalog benutzt zur strukturierten Erfassung von verschiedenen Persönlichkeitszügen. Außerdem wurden Verhaltensexperimente durchgeführt, darunter das Diktatorspiel. Was genau ist das Diktatorspiel? Bei diesem Spiel haben Teilnehmer Geld zwischen sich und unbekannten Mitspielern verteilt. Das ist tatsächlich ein Spiel, in Anführungszeichen, was wir, glaube ich, aus anderen Experimenten auch schon kennen. Es wird gar nicht mal so selten angewandt, dass quasi Geld oder Ähnliches für sich und eben einen unbekannten Mitspieler aufgeteilt wird. Es ist so, dass es Diktator und Empfänger gibt. Der Diktator erhält eine Geldsumme und entscheidet allein über diese Aufteilung. Und der Empfänger hat darüber gar keinen Einfluss und muss die Entscheidung eben einfach akzeptieren. Und dieses Spiel soll Ergebnisse liefern, die als Maß für egoistisches oder altruistisches Verhalten gelten.
Dann gab es noch ein weiteres Experiment, bei dem die Möglichkeit geboten wurde, dass Personen durch aktives Lügen zusätzlichen Profit für sich selbst generieren konnten. Ziel von diesem Experiment war es, dass problematische Verhaltensweisen quasi erfasst werden, zum Beispiel Unehrlichkeit, und im Grunde im Kontext daraus herauszufinden, wie schnell diese Person käuflich ist. Also wie käuflich die Ehrlichkeit einer Person ist. Wie viel Geld muss ich jemandem bieten, damit er anfängt zu lügen?
Also wurden quasi die Persönlichkeitseigenschaften von verschiedenen Menschen in Zusammenhang gesetzt mit, wie egoistisch verhalten die sich? Und dann wurde geschaut, okay, welche Persönlichkeitseigenschaften gibt es denn da, die sich irgendwie überschneiden, die man vielleicht zu einem gemeinsamen Faktor zusammenfassen kann?
Dabei haben die Wissenschaftler 9 unterschiedliche Faktoren extrahiert, auf die wir ein bisschen eingehen wollen, ganz kurz. Die erste Eigenschaft ist Egoismus. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Die zweite ist Gehässigkeit. Gehässigkeit bezeichnet hier eine feindselige oder auch boshafte und aggressive Einstellung gegenüber anderen Menschen, die oft begleitet ist davon, anderen Menschen in einem gewissen Maß Schaden zuzufügen. Das dritte ist Machiavellismus. Das ist tatsächlich auch Teil der dunklen Triade und bezieht sich auf eine sehr manipulative, strategische Einstellung. Also bei der eine Person andere Personen und deren Emotionen und Bedürfnisse ausnutzt, um eigene Ziele zu erreichen. Dann ist der vierte Punkt moralische Enthemmung. Das heißt also, dass eigene moralische Vorstellungen entweder komplett fehlen oder moralische Bedenken und Hemmungen an sich sehr geschwächt sind, was dazu führt, dass Personen sehr viel leichter unethische oder schädliche Handlungen vor sich selbst oder vor anderen rechtfertigen können und sie damit auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausführen. Die fünfte Eigenschaft ist Narzissmus, auch ein Teil der dunklen Triade. Ich denke, das muss ich für euch alte Blackbox-Hörer nicht weiter ausführen, aber für die neuen Zuhörer ganz kurz. Narzissmus bezeichnet eine übermäßige Selbstliebe und Selbstbezogenheit und ein sehr starkes Bedürfnis nach Bewunderung, Aufmerksamkeit und ja, im Grunde Anerkennung anderer Menschen. Die sechste Eigenschaft ist Psychopathie, auch ein Element der dunklen Triade. Damit hätten wir die dunkle Triade im Kernkonzept des D-Faktors vereint. Psychopathie bezieht sich da auf insbesondere das geringe Empathievermögen der Personen, relativ wenig bis gar keine Reue und auch relativ wenige bis gar keine Schuldgefühle. Und dazu kommt dann noch impulsives Verhalten, was Psychopathie eigentlich nicht zu einer Eigenschaft macht im weitesten Sinne, sondern eigentlich eher zu einer, ja, zu einem Personality Trait, müsste man eigentlich sagen, beziehungsweise zu einer Art Störung, wenn man so wollte. Wobei, kurze Anmerkung, Psychopathie keine eigene Störung ist. In Deutschland würde man das antisoziale Persönlichkeitsstörung nennen. Punkt 7 ist Sadismus. Sadismus ist das Vergnügen am Leid anderer Personen, insbesondere wenn man sie selber gequält, erniedrigt oder verletzt hat. Die 8. Eigenschaft ist Selbstbezogenheit, also eine starke Konzentration auf sich selbst und eigene Interessen. Und Punkt 9 ist eine übertriebene Ansprüchlichkeit. Also wenn man selber übertriebene Erwartungen an sich selbst, aber auch an andere hat und sehr schwer zufriedenzustellen ist. Eine Zusammenstellung aus diesen 9 unterschiedlichen Eigenschaften ergibt damit quasi den D-Faktor oder D-Faktor als Wert, anhand dessen man quasi messen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Person bestimmtes Verhalten zu ihrem eigenen Nutzen an den Tag legt. Und für mich persönlich ist für sich genommen keine dieser 9 Eigenschaften zwangsläufig in sich eine Störung, die beispielsweise vor Gericht als psychiatrisches Thema unbedingt auffallen muss. Natürlich kann man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, natürlich kann man eine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, aber all das ist vor Gericht in diesem Fall ja gar nicht zur Sprache gekommen, wurde nicht diagnostiziert, war nicht Thema. Also habe ich mich gefragt, beziehungsweise haben diese Forscher dargelegt, dass es Menschen gibt, wenn es den D-Faktor von 0 gibt und meinetwegen den D-Faktor von 100, um einfach mal bei Prozenten zu bleiben, gedanklich, dann gibt es Menschen, die in diesem D-Faktor-Score relativ weit oben sind, aber das bedeutet nicht, dass sie eine psychische Erkrankung haben oder irgendwie in der Steuerungs- oder Einsichtsfähigkeit gemildert sind. Das heißt, es kann einfach sein, dass Menschen, die komplett gesund sind, aber in diesem Kernkonzept des D-Faktors relativ hoch scoren, keine psychische Erkrankung haben, aber dennoch Straftaten und schreckliche Dinge tun, weil sie in ihrem Persönlichkeitskonzept so aufgesetzt sind, dass sie das vor sich selber besser rechtfertigen können, dass sie das vor sich selber besser vertreten können, dass sie geringere moralische Ansprüche haben oder einfach sehr viel egoistischer sind als der Durchschnitt. Und all das ist für sich genommen immer noch keine psychische Erkrankung.
Weitere Forschungen haben auch Ergebnisse gebracht, dass der D-Faktor auch zusammenhängt mit den Big Five Persönlichkeitseigenschaften. Für euch noch zur Info, die Big Five Persönlichkeitseigenschaften, alle, die jetzt irgendwas mit Psychologie in ihrem Leben je gemacht haben, wissen ganz genau, wovon ich rede. Die Big Five Persönlichkeitseigenschaften sind Offenheit, Extraversion, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, also soziale Verträglichkeit. Und das wurde kombiniert mit eben dem D-Faktor. Das Ergebnis war, dass Menschen mit einem hohen D-Faktor oder D-Faktor eine geringe Verträglichkeit und geringe Gewissenhaftigkeit zeigen.
Was wir super spannend fanden, war, es gibt einen Online-Test dazu. Und ich habe vor dieser Folge diesen Online-Test angefangen, aber weil es mir wichtiger war, die Folge aufzunehmen, anstatt diesen Online-Test zu machen, ja, da seht ihr mal, wie wichtig uns dieser Podcast ist, habe ich diesen Online-Test noch nicht zu Ende gemacht. Aber wir haben euch einige der Fragen mitgebracht, nur damit ihr so ein kleines Gefühl dafür bekommt. In Summe besteht die lange Version des Fragebogens aus über 70 Fragen. Also das macht man nicht mal eben so. Und einige der Sachen, die man quasi raten muss, also ich meine, ich glaube, es ist eine fünfstufige Likert-Skala. Also man kann von ich stimme voll zu bis ich stimme gar nicht zu in 5 Punkten quasi seine Zustimmung oder Ablehnung scoren oder raten. Beispielsweise gibt es da Aussagen, bei denen man dann sagen muss, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Dazu gehört beispielsweise, ich vermeide es, andere zu demütigen. Oder insgesamt ist es besser, bescheiden und ehrlich zu sein, als wichtig und unehrlich. Oder auch, die meisten Menschen verdienen Respekt. Oder, mein persönlicher Favorit, manche Leute würde ich gerne leiden lassen, selbst wenn ich dafür mit ihnen in die Hölle käme. Ich weiß jetzt nicht ganz, was die Hölle mit so einem psychologischen Fragebogen zu tun hat, aber seid gewiss, ich gucke mir den Fragebogen nochmal an und ich denke, Maxi, du auch?
Auf jeden Fall. Ich dachte mir gerade so, aus Spaß an der Freude könnten wir auch einfach mal vielleicht so mal auf unserem Instagram-Kanal mal reinschalten und da diesen Fragebogen so miteinander machen. Wenn ihr da Interesse habt, das vielleicht mal zu sehen, so ein bisschen Einblicke, was wir da ankreuzen würden und was bei uns da rauskommt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Da dürft ihr uns übrigens auch gerne, siehe die Rubrik vor unserem Fall, Nachrichten schreiben, eure Meinung schreiben oder eure Theorien schreiben. Wir freuen uns immer ganz dolle, wenn ihr zu uns Kontakt aufnehmt.
Ja, und wenn ihr uns bei Spotify oder irgendwo anders hört, dann ratet uns gerne immer mit 5 Sternen. Ihr hilft uns immer sehr, sehr viel damit. Und genau, ich bin mega gespannt, was ihr denkt zu diesem Thema D-Faktor. Aktuell wird es so ein bisschen geratet als die besser ausgearbeitete Version der dunklen Triade, was ich persönlich total spannend finde. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem heutigen Fall sagt, was ihr vielleicht auch zu dem sagt, was ihr so vom Prozess mitbekommen habt, aber auch zu ja, der Vorstellung dieses neuen Konzeptes vom Dark Factor of Personality. Ich bin so ein bisschen, jetzt haben wir irgendwie, sind wir am Ende der Folge und wir sind so gerade voll in diesen theoretischen Teil von dem D-Factor abgedriftet. Aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Folge bei mir irgendwie einen anderen Nachklang hinterlässt, weil ich so nah dabei war, wie wir bisher vorher noch nie dabei waren.
Ja, das war irgendwie eine ganz besondere Folge und eine ganz besondere Recherche für uns. Ich denke, es wird auf jeden Fall nicht die letzte Recherche bleiben, bei der wir auch im Prozess und im Gericht dabei sind. Ich fand es sehr spannend, das alles mitzuerleben. Und wie gesagt, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein.
Ja, und ich würde sagen, damit sagen wir, seid lieb zueinander.
Und
tschüss!
Das war Blackbox, der Psychoing-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Frau Focke, würden Sie sich bitte stumm schalten? Sie stören mich.
Sorry.